Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Ungewöhnlich Stark, der Podcast von der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft. Hier geht es um Tipps und Tricks von Betroffenen und Angehörigen von Myasthenie-Erkrankten. Und das Ganze ist auch angelehnt an die Broschüre der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft. Tipps und Tricks von PatientInnen für PatientInnen.
Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Weitere Informationen findet ihr auf der Website der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft, dmg.online. Hier findet ihr im Shop auch die Broschüre und weitere Artikel und Informationen. Dieser Podcast erscheint immer am letzten Freitag im Monat.
Und heute sitze ich mit der lieben Nadine zusammen und Nadine ist Mutter eines Kindes, was von der Myasthenie betroffen ist. Und ja, ich freue mich heute auf den Austausch mit dir. Nadine, magst du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist du? Wie alt bist du? Und ja, wer ist in deinem Leben von der Myasthenie betroffen?
Ich bin Nadine, ich bin 35 Jahre alt und bin Mama von einem betroffenen Sohn, der Bela. Bela ist 14 Jahre alt. Ja, und wir schlagen uns so durchs Leben mit der Myasthenie.
Seit wann ist die Diagnose bei ihm bekannt?
Bela ist jetzt seit gut 4 Jahren erkrankt an Myasthenie und die Diagnose haben wir jetzt seit 2 Jahren.
Okay, und das heißt, mit 12 Jahren hast du erfahren, dass er Myasthenie hat?
Ja, genau, mit 12.
Wie hat sich das bei ihm geäußert? Also was waren da die Symptome?
Am Anfang der Erkrankung konnte Bela auf einmal keine weiten Strecken mehr laufen. Er hat über Schmerzen in den Beinen geklagt und ist immer wieder gestürzt, was dann doch irgendwann sehr auffällig war, weil er total unkoordiniert gelaufen ist und das total komisch aussah und wir dann auch ganz lange gar nicht wussten, was so wirklich los ist, weil das mit einem Infekt anfing und alle dachten, der erholt sich wieder und das ist gar nicht so problematisch.
Und hat die Zeit der Diagnose bei euch lang gedauert? Waren das viele Arztbesuche oder konnte euch relativ schnell geholfen werden?
Wir haben einen fast 2-jährigen Weg hinter uns gehabt bis zur Diagnose. Mit sehr vielen Klinikaufenthalten, vielen Arztbesuchen, viele Untersuchungen über Muskelbiopsien, die für ihn auch nicht schön waren, über Lumbalpunktion. Also es wurden viele, viele andere Krankheiten ausgeschlossen, Gendefekte wurden ausgeschlossen. Das war für uns alle eine sehr zermürbende Zeit, weil wir einfach über 2 Jahre lang auch davon ausgegangen sind, dass wir ein Kind haben, was so schwer krank ist, dass es möglicherweise sogar lebensverkürzend ist. Und dann war diese Diagnose der Myasthenie schon fast eine Erleichterung für uns, weil wir endlich wussten, was er hat. Und wir wussten, dass man versuchen kann, ihm ganz gut zu helfen und im besten Fall er ein relativ normales Leben führen kann.
Das heißt, du hast ja gerade schon gesagt, es war auch etwas erleichternd für dich. Wie war dann die Zeit rund um die Diagnose? Was ging dir damals durch den Kopf als Mutter?
Als Mutter waren da unfassbar viele Fragen, weil Myasthenie hat man vorher noch nie wirklich gehört. Also ich bin gelernte Pflegefachkraft und auch ich habe vorher nie etwas von dieser Erkrankung gehört. Das war etwas komplett Neues für uns, für mich und es waren viele Fragen da, wie geht es jetzt eigentlich weiter, was ist die Therapie? In der Klinik, wo wir dann waren, war das immer alles nur so Stück für Stück wurde uns so präsentiert, wie so eine Behandlung abläuft und da waren einfach extrem viele Fragezeichen da. Und das war dann nur so die Behandlung und dann blieben trotzdem die Fragezeichen da, wie wird sich das auf die Schule für ihn auswirken? Was wird er später mal für einen Beruf erlernen können? Wie wird sein Leben überhaupt für ihn aussehen?
Wie geht es Bela heute? Also bekommt er Medikamente und wie sind seine Symptome im Alltag?
Bela war kurz vor der Diagnose inzwischen bettlägerig und bekommt ja inzwischen Medikamente und es geht ihm deutlich besser als damals. Also es ist bei weitem nicht mein Kind, was ich vor der Erkrankung hatte. Er hat weiterhin ganz große Einschränkungen, kann nur wenig zur Schule gehen, lernt mit einem Avatar von zu Hause aus, hat kaum irgendwelche Freizeitaktivitäten noch, aber gegenüber vor der Diagnose ist es schon ganz, ganz viel Lebensqualität, die wir zurückgewonnen haben.
Okay. Das heißt, du hast gerade schon gesagt, er war oder ist zum Teil auch bettlägerig. Wie sieht dann euer Familienalltag aus? Also er geht nicht in die Schule, sagtest du, ne?
Er geht in die Schule, aber 2 Stunden nur am Tag.
Okay.
Und kommt dann nach Hause mit einem Fahrdienst, da er auch auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Und lernt dann von zu Hause aus weiter. Mhm. Mit einem Avatar, das ist so ein kleiner Schulroboter, der für ihn in der Schule steht. Ach. Und dort Bild und Ton aufnimmt und das live übertragen wird zu ihm auf sein Tablet. Und so kann er am Unterricht auch teilnehmen aus dem Bett heraus.
War das, wie seid ihr da rangekommen? Wurde euch da geholfen?
Ja, wir haben da Unterstützung von der Toni-Groß-Stiftung, die uns den Avatar finanziert hat und auch die laufenden Gebühren nach wie vor dafür bezahlt.
Das ist toll. Wie hast du denn, ja, wenn wir schon bei dem Avatar sind, hast du irgendwelche andere Hilfe aus dem System erfahren als Unterstützung für euch? Oder hast du dich an irgendetwas gewendet, an irgendjemanden, wo ihr irgendwie Unterstützung bekommen habt?
Wir werden begleitet von einem ambulanten Kinderhospizdienst mit einer familienunterstützenden Kraft, die sich auch um Bela, seinen kleinen Bruder, kümmert und den so ein bisschen auffängt, dass er nicht zum vollständigen Schattenkind wird, was immer irgendwie zurückstecken muss, für Klinikaufenthalte immer irgendwie bei fremden Leuten ist, und die kümmert sich um ihn. Und dort haben wir auch immer eine Ansprechpartnerin bei Fragen. Wenn wir irgendwie Unterstützung brauchen bei Arztbesuchen, sind die immer für uns da.
Also hast du das Gefühl, fühlst du dich nicht ganz alleine mit der Erkrankung deines Sohnes und fühlst du dich da unterstützt?
Ja, wir sind alles andere als alleine, würde ich sagen.
Super.
Wir fühlen uns da richtig gut aufgehoben. Also es sind Menschen geworden, die für uns total wichtig sind.
Toll.
Und ein Stück weit mit zur Familie gehören. Also vor allen Dingen unser familienunterstützender Dienst ist für uns sehr viel wert.
Mhm.
Die ist für uns wirklich immer da, ist inzwischen selber Mama geworden in der Zwischenzeit und nimmt sich trotzdem nach wie vor für uns immer Zeit.
Wie schön. Mhm. Wie sprecht ihr als Familie über die Erkrankung und auch mit Bela selbst? Wie hast du das gemacht?
Wir haben ganz am Anfang der Erkrankung durch den Kinderhospizdienst mit ihm mal ein Gespräch geführt, in dem er auch ganz klar gefragt wurde, wie er sich das wünscht, wie offen wir mit ihm über seine Erkrankung sprechen möchten, sollen, was er gerne wissen möchte über seine Erkrankung. Und da haben wir für uns festgelegt, vielmehr Bela für sich festgelegt, dass er sich wünscht, dass wir immer offen und ehrlich zu ihm sind und ihm immer alles erzählen, erklären und er immer auf den aktuellen Stand ist. Und dennoch versucht man es irgendwie so ein bisschen kindgerecht alles zu verpacken und zu schauen, dass er irgendwie nicht ganz so dolle belastet ist durch die Situation.
Und du sagst ja auch gerade, dass du ein bisschen darauf achtest, dass das andere Kind nicht so in den Schatten rückt. Wie geht sein Geschwisterkind damit um? Wie funktioniert das?
Sein kleiner Bruder geht damit recht offen um. Wenn er Sorgen hat, dann spricht er vor allen Dingen oftmals mit anderen Kindern drüber. Also klar, er schaut, dass er uns als Eltern nicht so belastet und kriegt das schon mit und versucht uns zu schonen. Aber dennoch hat er Menschen, mit denen er darüber sprechen kann und ist da auch sehr offen. Also er muss es auch oft erklären gegenüber anderen Kindern, die dann fragen, warum sein Bruder dann im Rollstuhl sitzt. Solche Fragen tauchen einfach immer wieder auf und das erklärt er aber inzwischen sehr gut und total offen. Also da ist er sehr entspannt, würde ich sagen, sogar fast schon, und ist oftmals für seinen Bruder auch wie ein bester Freund, der mit ihm Zeit verbringt, der mit ihm dann mal zockt und so. Also alles, was so nicht mehr so gut funktioniert mit anderen Kindern, das fängt so ein bisschen auch der kleine Bruder hier auf. Bennett ist 11 Jahre und ist auch ein besonderes Kind. Also Bennett ist Autist mit ADHS. Mhm. Und bringt auch seine Herausforderungen so mit sich.
Okay, was sind denn typische Situationen, wo du das Gefühl hast, du musst besonders auf die Kräfte von Bela achten?
Wir müssen im gesamten Alltag auf Belas Kräfte achten. Mhm. Dadurch, dass Bela inzwischen Probleme mit der Atmung hat, es ist sehr wichtig, dass wir darauf schauen, dass er sich nie übernimmt, weil gerade die Atmung ganz schnell kippen könnte. Mhm. Und das sind so kleine Situationen wie alleine das Fertigmachen im Bad, wo man schon schauen muss, dass er sich da nicht völlig übernimmt, um dann den Schulalltag überhaupt schaffen zu können. Mhm.
Das heißt, er ist eigentlich nicht ohne und nicht außer Beobachtung.
Ja. Mhm.
Bist du dann immer flexibel, dass du quasi ihn auch immer zur Schule bringst, abholst?
Bela wird von einem Fahrdienst hier früh abgeholt, wird dann von dem Fahrdienst zur Schule gefahren. Der wartet vor der Schule auf ihm und holt ihn dort wieder ab und bringt ihn wieder nach Hause, wo ich ihn dann wieder entgegennehmen muss.
Wie hast du oder was für Erfahrungen hast du in der Schule gemacht? Also Bela war dann ja seit der Diagnose schon die ganze Zeit in der Schule, ne?
Genau.
Gab es da irgendeinen Informationsbedarf, einen Nachteilsausgleich? Wie funktioniert das mit Sport und Klassenfahrten zum Beispiel? Wusste die Schule überhaupt, was Myasthenie bedeutet?
Wir haben mit der Schule in der ersten Zeit der Diagnose sehr schlechte Erfahrungen machen müssen. Es war immer sehr problematisch, weil keiner wusste, was bedeutet eigentlich diese Myasthenie und Muskelschwäche. Aber er kann doch laufen. Warum dann jetzt nicht die ganze Zeit? Warum muss man da so viel Rücksicht nehmen? Das war immer für alle total unverständlich, bis wir dann sogar die Schule wechseln mussten. Und dort haben wir dann sehr viel Verständnis erfahren von der Schulleitung, die sich unfassbar viel Zeit in Elterngesprächen für uns genommen hat und zugehört hat, versucht hat zu verstehen, wirklich zu helfen. In der Zeit haben wir dann auch den Avatar angeschafft, weil klar war, dass er einen normalen Schulalltag nicht bewältigen kann. Und dieser Informationsfluss, das war immer, beziehungsweise ist jetzt auch wieder nach einem erneuten Schulwechsel zur Klasse 7 sehr problematisch. Es gibt wenig Verständnis inzwischen auch wieder für ihn. Wichtig sind für Lehrer oftmals nur die Noten und Anwesenheit. Das können wir so nicht erfüllen, wie die Lehrer sich das vorstellen. Wandertage, die organisiert werden, wo Kinder mit dem Fahrrad fahren sollen und er gar nicht so dabei sein kann, Angebote dann bekommt, bei den Lehrern aber dabei sein zu dürfen, was wenig mit Teilhabe und Inklusion zu tun hat, begleiten uns da immer wieder und eben ganz, ganz viel Unverständnis für die Erkrankung.
Wie hat sich denn der Bereich Freundschaften und Freizeit bei Bela verändert? Wie unterstützt du ihn dabei? Hast du da irgendwas, ja, bekommst du mit, dass er weniger Freundschaften pflegen kann? Oder wie hat sich das entwickelt?
Bela hat nach wie vor seinen allerbesten Freund, den er seit der ersten Klasse hat, also jetzt schon fast 10 Jahre, der auch weiterhin an seiner Seite ist, der regelmäßig ihn besuchen kommt, mit ihm Zeit verbringt, der auch überhaupt gar kein Problem hat, mit ihm mit dem Rollstuhl rauszugehen und ihn da draußen zu schieben, wenn es mal nicht mehr geht. Also Freundschaften hat er, glaube ich, so ziemlich gar keine Einschränkungen zu vorher. In der Freizeit hingegen schon viel, viel mehr. Bela war vorher sportlich sehr aktiv, hat Hip-Hop getanzt, hat Judo gemacht und war im Fußballverein. Davon ist nichts mehr übrig geblieben, auch keine Kontakte mehr. Heute ist seine Freizeit eher die, dass er sehr viel zeichnet und er sehr viel zockt und relativ viel auch liest. Also eher so ruhigere Tätigkeiten sind es geworden, mit denen ist er aber total zufrieden und macht es total gerne.
Das heißt, er hat sich aus den Gegebenheiten was Neues geschaffen, was
ja,
er
genau
für sich auch nutzt. Mhm. Sehr schön. wo und wie holst du dir denn selbst Unterstützung? Also ich kann mir vorstellen, dass das sehr belastend sein kann, wenn man auch gerade zwei Kinder hat, die in verschiedenen Bereichen Einschränkungen haben. Wie bekommst du Unterstützung? Also zum Beispiel auch emotional. Also ich nehme auch an, durch die Deutsche Myasthenie-Gesellschaft.
Genau, zum einen ist es die Deutsche Myasthenie-Gesellschaft, zum anderen sind es Freundschaften, die geblieben sind. Es sind nicht immer einfach inzwischen die Freundschaften, weil man auch da oft viel erklären muss und nicht verstanden wird, dass man nicht einfach zu anderen Ärzten geht. Es wird nicht verstanden, dass wir aus Brandenburg extra nach Berlin fahren an die Charité, weil wir haben doch auch ein Krankenhaus und es kann ja nicht so schwer sein, dass man das Kind dort behandeln lässt. Warum müsst ihr immer fahren? Warum müsst ihr da immer rumsitzen und so viel Zeit dort verbringen? Da ist immer viel Unverständnis. Ich erkläre unfassbar viel. Immer wieder und wieder, dass es eine seltene Erkrankung ist, dass diese Erkrankung nicht jeder einfach so kennt und behandeln kann. Dadurch sind Freundschaften schwieriger geworden, aber trotzdem ist es auch immer noch die emotionale Entlastung, wo ich einfach reden kann über Dinge, die mich bedrücken, die mir gerade Sorge bereiten.
Hast du Kontakt zu anderen Eltern, die auch erkrankte Kinder haben von der Myasthenie?
Ja, wir haben inzwischen zusammen eine Signalgruppe eröffnet, wo wir uns ständig austauschen können und sehen uns auch alle zwei Monate in einem Livestream zusammen, wo wir dann uns nochmal austauschen als Eltern.
Das ist schön. Was rätst du denn Eltern? Hast du vielleicht Tipps, die gerade ganz am Anfang stehen mit so einer Diagnose des Kindes und vielleicht noch sehr verunsichert und ratlos sind?
Ja, also ich würde da tatsächlich raten, den Ärzten zu vertrauen. Wir haben ja einen langen Weg hinter uns und wir sind dann nach 2 Jahren an die Charité gekommen, wo man dann unser Kind sah und doch die Ärztin sehr schnell sagte, das könnte eine Myasthenie sein, lass uns doch einfach mal die Blutwerte testen. Und genau das war es dann auch. Und lange Zeit dachte ich aber, was soll uns das eigentlich bringen, jetzt da auch noch hinzufahren? Wir waren jetzt schon an so vielen Stellen, die stellen doch jetzt auch nichts anderes fest oder haben andere Ideen. Ich denke einfach, dieses Vertrauen darf man einfach in den Ärzten trotzdem nicht verlieren und darf nicht vergessen, es ist einfach eine seltene Erkrankung und man schaut dann doch erst auf die bekannten Sachen und klärt die alle ab.
Das heißt, du hast ja wirklich 2 Jahre nicht gewusst, was mit Bela los war, ne?
Ja.
Und sind da mal andere Diagnosen gefallen, auch Fehldiagnosen?
Durch Ärzte nicht. Wir hatten nur in der Schule das Problem, dass man oft dachte, es sei alles nur psychisch und er müsste bloß einfach mal wieder richtig zur Schule gehen. Der müsste einfach mal rechtzeitig ins Bett gehen. Dann kommt er auch morgens wieder aus dem Bett. Dann funktioniert das Kind auch einfach wieder. Aber von Ärzten hatten wir keine Fehldiagnosen.
Okay. Ist aber auch irgendwie entmutigend, wenn man dann sowas von außen hört, ne? Also mal früher ins Bett gehen, ja. Ich glaube, nur du weißt, was es bedeutet, wenn ein Kind wirklich nicht mehr kann in dem Moment, ne? Und da was ganz anderes hintersteckt.
Ja.
Gibt es denn einen Moment mit Bela, in dem du, unser Podcast heißt ja Ungewöhnlich stark, siehst du das in ihm, findest du das irgendwo wieder? Also trotz allem, wir sind ungewöhnlich stark oder er ist ungewöhnlich stark.
Ich finde, dass Bela ein unfassbar starker Mensch ist. Bela macht so viel mit. Wir fahren alle 2 Wochen an die Charité, wo er Infusionen bekommt. Und er wird dort so oft gestochen, weil man einfach keine Zugänge mehr gut legen kann nach so langer Zeit und Therapie. Und er macht das immer alles einfach mit. Also ohne Meckern, ohne Murren, ohne Tränen. Auch eine Lumbalpunktion, so ohne Betäubung, ohne alles. Mit Lachen zu überstehen, das ist, ich finde ihn unfassbar stark. Mhm. Bela geht durch diese ganze Situation mit einem lustigen Humor. Wir haben jetzt in 14 Tagen den Termin zur Thymektomie und Bela hat einen Schlafanzug, auf dem steht drauf Game Over. Und darunter steht Continue, Yes and No. Und Yes ist angekreuzt. Das ist etwas, was er gerne nach der Thymektomie tragen möchte, weil er das total witzig findet. Also ich finde ihn einfach unfassbar stark in dieser ganzen Situation.
Toll, ja. Auch ein tolles Vorbild für alle.
Ja.
So jung und dann doch so stark, ne?
Ja.
Toll. Hast du denn noch zum Beispiel 3 konkrete Tipps für andere Eltern, die auch betroffen sind, so ganz praktisch für den Alltag?
Für den Alltag, ja, da haben wir so unsere kleinen Dinge, die uns echt mega helfen. Alleine schon Schuhe von Skechers, die sind Leichtgewichtsschuhe, die so extrem leicht sind, dass das Laufen einfach wirklich leichter fällt. Dann haben wir einen Nachteilsausgleich für die Schule mit einem iPad. Das iPad ermöglicht ihm, dass er auch diktieren kann, was geschrieben werden soll, wenn er mal nicht mehr schreiben kann. Er nutzt es auch sehr viel im Alltag zum Zeichnen, zum Schreiben. Wenn er irgendwas von mir möchte und es geht gerade nicht so, dann schreibt er mir auch damit Nachrichten. Also es erleichtert ihm sehr viel. Ja. Und einen dritten Tipp habe ich, glaube ich, gerade gar nicht so. Mhm.
Ja. Ich hatte noch so ein paar Fragen, sind mir gerade noch spontan eingefallen. Also Bela versteht seine Diagnose, oder?
Ja.
Und das heißt, er würde auch einfach erzählen, ich habe die Myasthenie.
Genau, wenn man Bela fragt, dann erklärt er das auch ganz gut, dass er da eine Muskelschwäche hat und nicht so stark ist wie andere Kinder und nicht so viel machen kann.
Ja.
Genau.
Hast du denn eine Vorstellung, wie es weitergeht, wenn Bela mal die Schule beendet?
Ja, davon haben wir eine ganz, ganz klare Vorstellung und ich als Mama bin zu allen Schandtaten bereit, ihn auch weiterhin dann zu unterstützen. Bela möchte gerne Paarentologie studieren, seit er 3 Jahre alt ist. Und das ist so ein ganz großer Traum von ihm, weil er Dinosaurier schon immer sehr mochte und das wäre so sein Ziel. Und wenn das irgendwann mal nicht funktionieren sollte, hat er sich inzwischen überlegt, möchte er gern Psychologie studieren. Einfach daraus, dass er durch eine Psychologin sehr eng betreut wird seit jetzt inzwischen 3 Jahren. Und er das sehr interessant fand, was es dort für Störungsbilder gibt und hat angefangen, sich damit zu beschäftigen. Und das würde er dann gerne irgendwann studieren.
Toll, dass er das jetzt schon weiß. Ich glaube, das ist recht früh und richtig toll. Ja, liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen, was du noch dazufügen möchtest oder loswerden möchtest?
Nein.
Okay, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit und dass wir so viel über dich und Bela erfahren durften. Und ich wünsche euch einfach alles Gute und ich glaube, er wird seinen Weg ganz, ganz toll gehen.
Ja, komm.
Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei gewesen seid. Es geht wie immer am letzten Freitag im nächsten Monat direkt weiter mit der nächsten Folge des Podcasts Ungewöhnlich Stark. In der nächsten Folge treffe ich Silvia. Sie erzählt uns etwas zum Thema Sozialrechte. Also, seid gespannt, seid dabei und bis dahin.